Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Auch in dieser Folge widmen wir uns wieder der Wieden, dem vierten Bezirk. In der ersten Folge von unserer Mini-Staffel auf Hörerinnenwunsch haben wir uns die Palais angeschaut, die es dort gibt. Und heute schauen wir uns an, was es denn da noch so gibt, nämlich ein Freihausviertel, Schulen, Universitäten und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt. Und wie auch sonst immer möchte ich euch darauf hinweisen, unsere Newsletter zu abonnieren. Den könnt ihr auf www.erzählmirvon.wien abonnieren und uns natürlich auf Social Media zu folgen und uns auch eure Eindrücke und Kommentare zu schildern auf diesen allen Plattformen. Das freuen wir uns sehr. Jetzt aber zurück in den vierten Bezirk und ich sage Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, also das letzte Mal sind wir da ja so rumgestromert in der Nähe von Belvedere bei der Argentinierstraße und eigentlich das bekannteste Gebäude in der Argentinierstraße haben wir noch gar nicht besprochen, nämlich das Funkhaus. Und das ist ja, wie ich finde, sehr schön. Da waren wir ja neulich auch für unseren Ö1-Beitrag. Erzähl mir doch mal mehr über dieses Funkhaus.
Naja, das ist geplant worden von zwei Architekten, die haben Heinrich Schmidt und Hermann Eichinger geheißen, so in den um 1933. Aber die Ausführung hat dann der Clemens Holzmeister übernommen, ein ganz bekannter Architekt in der Zwischenkriegszeit. Und das ist ganz besonders geplant worden, also schon wirklich auf die Bedürfnisse des Rundfunks hin.
Was heißt das?
Naja, es sind besondere Aufnahmestudios gemacht worden, die gepolstert waren sozusagen, dass wegen der Akustik der große Sendesaal ist, mit Ledersesseln, die feststehend waren.
Und sehr bequem sind.
Und sehr bequem sind, damit nicht durch das Zurückklappen sozusagen ein Lärm entsteht. Mhm. Also wirklich auf diese Sachen hin sind die entstanden.
Und was war da drinnen? Also
Funk? Naja, Funkhaus, und das hätte die RAWAG einziehen sollen, die ja in der Johannesgasse war.
Die RAWAG war, was ist das für eine Abkürzung?
Radioverkehrs AG.
Aha, klingt ein bisschen sperrig.
Im Kriegsminister, also im Ministeriumgebäude, damals Kriegsministerium, dann in die Johannesgassen gezogen sind. Da waren sie auch noch beim Putsch 1933, beim Nazi-Putsch. Und dieses Funkhaus ist nicht vor 1938 fertig geworden. Also die einzige österreichische Sendung, die dort, oder der österreichische Beitrag, der erste und letzte österreichische war die Schuschnigg-Rede, Gott schütze Österreich. Entschuldige.
Aha, die Schuschnigg-Rede. Und dann haben das natürlich die Nazis quasi okkupiert.
Die Nazis genommen, und das ist von Berlin aus sozusagen dirigiert worden, die ganze Sache. Und nach dem Krieg ist ja die Wieden in den sowjetischen Einflussbereich, im sowjetischen Einflussbereich gewesen, war Sowjetzone, und das Funkhaus ist halt von den Sowjets benutzt worden. Und da hat sie von den Amerikanern außerhalb des vierten Bezirks und auf ganz Österreich verstreut ein neuer Sender gebildet, der Sender Rot-Weiß-Rot. Und der war der bei weitem populärere, natürlich.
Weil die coolere Musik gehabt haben, oder was haben die so gespielt?
Dann haben die so in den Anfang der 50er Jahre, kann ich mich noch, also dunkel erinnern und weiß es auch, da hat es ein Quiz gegeben mit Maxi Böhm zum Beispiel, das Quiz in Rot-Weiß-Rot hat das geheißen. Und so Sendungen, also die haben, und die Amerikaner haben zum Beispiel auf den Steinhofgründen einen Sender gebaut, ganz einfach um stärkere, einen stärkeren Sender halt, um auch eine weitere
Frequenz
zu haben und die Sowjets sozusagen auszustechen. Ne?
Ist ja eigentlich interessant, weil ja wie in Berlin eigentlich war ja rundherum, also war Wien ja in Zonen geteilt und rundherum war ja quasi sowjetische Zone, also Niederösterreich, oder?
Ja, die anderen Alliierten sind erst im September nach Wien gezogen, also nach Wien gekommen. Da haben sie die Sowjets schon sehr gut etabliert gehabt. Ne?
Die haben ja, da waren wir ja auch schon, ich glaube, ihr Hauptquartier im Hotel Imperial gehabt, gell?
Haben sie, also, ja, die waren im Hotel
Die
Imperial, ja.
Sowjets. Oder und was war die im Palais Epstein, waren die doch auch mal, oder?
Ja, da war die Kommandantur, das war das Gefürchtetste. Da war sozusagen die Militärpolizei. Und da sind die Leute, da sind etliche Leute verschwunden, ganz einfach dort. Das muss ich
Und
einen dritten
zurück.
Mann anschauen, der dritte Mann anschauen, dann weiß man über diese Zeit Bescheid.
Stimmt, da ist ja der eine, haben wir auch schon geredet, der Einstieg da am Karlsplatz, auch sehr lustig, was ja auch zum 4. Bezirk teilweise gehört. Und das Funkhaus, ja, ist dann halt quasi 1955 ist dann der ORF da einzogen, oder?
Genau, damals hat das österreichische Rundfunk geheißen und die sind eingezogen. Und dann ist es, was in den 90er Jahren, würde ich sagen, das Radiokulturhaus entstanden, das ja sehr gut frequentiert ist. Und
Wenn nicht
jetzt
Corona
wird
ist.
man selber wahrscheinlich ja
Ja.
am Königlichen
Ja.
verlegt. Ne?
Ja, schade eigentlich, weil das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Haus, interessantes und ein tolles,
Naja, gut,
toller Ort.
es bleiben ja Sendeateliers drinnen.
Ja, sonst kommen Wohnungen rein. Naja, aber jedenfalls vom Funkhaus kann man ja dann die Argentinierstraße raufschauen und man sieht ja auch direkt in den Park vom Theresianum. Weil wir ja darüber wollten, das haben wir ja kurz erwähnt als Palais, als Favorita im Endeffekt, aber eigentlich ist da ja auch eine Schule drinnen, oder? Und die Diplomatische Akademie.
Ja, das ist, wie wir ja schon gesagt haben, die Maria Theresia nach dem Tod von ihrem Vater wollte das nicht mehr betreten, dieses Theresianum, und hat es den Jesuiten verkauft. Die Jesuiten haben dort Erziehungsanstalt gehabt, sind aber dann, wie man weiß, vertrieben worden, 17, weiß nicht, 76 oder was, und es ist den Piaristen übergeben worden. Und der Josef II. Hat aber das Theresianum aufgehoben. Also,
Aha, obwohl die eh was getan haben, nämlich Lehre.
ja, aber interessanterweise haben sie es aufgehoben. Es ist dann die Ingenieursakademie hineingekommen, aber 1797 hat der Franz der Zweite damals, nur mehr, nur Franz der Zweite, wieder eine Schule draus gemacht. Und ich bin unlängst von der Meierhofgasse gekommen und habe direkt auf die Front von Theresianum geschaut und habe mir das Wappen oben angeschaut. Und da ist also das kaiserliche, also der Doppeladler, und oben steht F der Zweite. Und da haben wir gedacht, das ist wieder so eine Gelegenheit, dass man fragen könnte, diese Frage, wie weiß man, in welchem Zeitraum dieses Wappen nur angebracht
Soll
worden
ich das jetzt beantworten oder sollen wir
war?
unsere Hörerinnen und Hörer fragen, ob die das wissen und sie bitten, das auf Facebook zu kommentieren, auf unserer Erzähl mir von Wien-Seite? Was
Ja,
meinst du?
gut, ich mag es etwas leichter. Es ist ein Zeitraum von 14 Jahren, in dem das sein könnte.
Tja, liebe Leute, löst dieses Rätsel. Warum, was weiß man, wenn der Franz der F2 steht?
Genau, also gut. Es ist dann reformiert worden, es ist dann von den Geistlichen weggenommen worden und 1849 ist eben eine große Reform gewesen. Und dann sind die Russen gekommen, haben das übernommen und nach den Russen, nach 1955, also ist es halt jetzt eine Schule, eine österreichische Schule, und die Diplomatische Akademie ist dort untergebracht.
Was kann man zur Diplomatischen Akademie sagen?
Dass dort Diplomaten ausgebildet werden. Es ist,
Und das ist
glaube
alles in einem, in diesem Gebäude,
ich,
ne?
ja, die Diplomatische Akademie ist ein Stück weiter stadteinwärts. Ich meine, das Gebäude ist natürlich dasselbe, aber es halt ein, nachdem es ein großes Gebäude ist, ist es also nicht der Eingang sozusagen getrennt.
Ja, aber es ist ja nicht die einzige Schule des Theresianum. Ich meine, es ist die berühmteste Schule im 4. Bezirk, aber nicht die einzige. Was gibt es denn da noch für eine Schule?
Natürlich etliche, aber bekannt ist die evangelische Schule und
Die am Karlsplatz, oder?
Platz beim Resl-Park. Und das war so, dass nachdem, nach der Toleranz sozusagen und nachdem es erlaubt war, den evangelischen Glauben offiziell auszuüben im 19. Jahrhundert, einige Schulen, Schulvereine sozusagen evangelisch entstanden sind. Und dann hat man aber beschlossen, dass man eine größere repräsentative Schule will und hat den Theophil Hansen beauftragt, dieses Gebäude zu erbauen. Und das ist also ganz ein markantes Gebäude. Moment, entschuldige. Weiter ist die Technische Universität. Das war das der Polytechnikum, das ist, glaube ich, die älteste technische Hochschule sozusagen in Europa. Und
ja, ist. Wie lange gibt es die schon ungefähr?
Naja, seit Anfang des 19. Jahrhunderts oder Ende des 18. sogar. Und die klassizistisch, sieht man ja dieses langgestreckte klassizistische Gebäude.
Also das ist direkt neben dieser evangelischen Schule?
Ja, mehr oder weniger, ja.
Und das hat auch, wer hat das gebaut, dieses klassizistische Gebäude? Weiß man nicht. Also man kann diese Eule, aber die gehört jetzt auch dazu.
Naja, das ist auf der anderen Seite.
Das ist auf der anderen Seite. Und das ist ja eigentlich quasi, wo ist, also der Grund, auf dem dieses Gebäude steht, also die TU, die jetzt, was ich jetzt als TU kenne, das ist ja eigentlich schon Teil vom Freihausviertel, oder?
Naja, das, die Eule.
Oder wie ist das? Die Eule.
Die Eule, das war das Freihaus. Aber dort, wo die alte Technische Universität ist, war ein Friedhof.
Aha.
Und dieser Friedhof ist deswegen ganz interessant. Das war der Spitaler Gottesacker, hat der geheißen, weil der, Entschuldigung, weil der zum Bürgerspital gehört hat, die Kranken vom Bürgerspital.
Darüber haben wir in der Seuchenfolge, also in den Spitalsfolgen gesprochen.
Ja.
War quasi innerhalb von den Stadtmauern oder außerhalb dieses Gottesspital, weiß ich jetzt nicht mehr.
Nein, das Heilige Geistspital und das erste Bürgerspital waren außerhalb der Stadtmauern.
Dort, wo quasi jetzt dieser Friedhof auch in der Nähe war.
Ja, genau. Also, ja. Und das Bürgerspital ist aber dann reingekommen ins innerhalb der Mauern, aber der Friedhof ist dort geblieben. Und es war eben der Spitaler Gottesacker deswegen, aber es sind auch die manches Mal Hingerichtete dort begraben worden und man hat auch der armen Sünder Gottesacker gesagt. Und der ist, das war deswegen.
Du, und wo war, weil du gesagt hast, dieses Hinrichtungs, die Hinrichtungen, haben die auch dort stattgefunden?
Nein, da hat es Hinrichtungsstätten gegeben, den Rabenstein zum Beispiel und ja, verschiedene Gänseweide, Spinnerin am Kreuz, also verschiedenste Hinrichtungen.
Und die sind alle dort begraben worden?
Also nicht, aber manches Mal sind dann welche.
Auf dem Gottesacker. Und wann ist dieser Friedhof dann aufgelassen worden?
Naja, der Antonio Vivaldi zum Beispiel ist noch dort begraben. Und
Der Vivaldi ist in Wien begraben?
Ja, der ist nach Wien gekommen und ist da verstorben.
Echt? Habe ich nicht gewusst.
Ist aber sogar, wenn mich nicht alles täuscht, eine Gedenktafel auf der Technischen Universität.
Okay, wow. Ich hätte mir gedacht, ich meine, ja, Vivaldi in Wien, coole Sache. Eigentlich. Ja.
Also der ist 1741 gestorben. Also hat es den Friedhof damals noch gegeben.
Ja, apropos Komponisten, da in der Nähe ist ja auch die Zauberflöte entstanden, oder? Von unserem Freund Mozart.
Die ist im Freihaus entstanden, naja, teilweise im Freihaus. Das war eben dort, wo du die Technische Universität mit der Eule angesprochen hast. Und dieses Freihaus war ein riesiger Komplex, der mal den Starhemberg gehört hat. Und der Starhemberg hat das, das war das größte, ich weiß auch nicht, ob es das größte mit dem Bürgerspital Zinshaus gemeinsam. Das waren die zwei größten Zinshäuser von, von Wien.
Also das heißt, da waren Wohnungen, da haben Menschen gelebt in diesem.
An Wohnungen, wir haben, genau, die haben dort gelebt, kleine Wohnungen, da war alles Mögliche, da waren also Kreisler drinnen und was weiß ich nie. Und das hat schon im 18. Jahrhundert gegeben, das Freihaus. Ich glaube sogar, dass der Anfang ins 17. Jahrhundert zurückgeht. Mhm.
Also das heißt, es war so ein kleines Dorf quasi, so eine Dorf-Community.
Ja, und das Gleiche ist mit einer Kapelle, was war denn das, eine Rosalia-Kapelle, glaube ich, und die haben es teilweise am Naschmarkt übertragen.
Ah ja, das weiß ich sogar. Mhm. Du, und wer hat da gewohnt in diesem Freihaus? Oder warum hat es überhaupt so geheißen?
Weil steuerbefreit war.
Aha. Und warum war es steuerbefreit?
Irgendwelchen Gründen, vielleicht weil der Starhemberg der Verteidiger der Stadt war, das kann ich jetzt nicht sagen.
Aber es war trotzdem, ich meine, es war ja außerhalb der Stadt.
Der Stadtmauern. Und deswegen
auch Speckgürtel nicht, quasi.
Naja, das war Flüchtlag. Naja, wird schwer schon. Es war aber wahrscheinlich deswegen nicht von so bekannten Leuten bewohnt, wie zum Beispiel das Bürgerspital Zinshaus. Das war ja ausgesprochen gute Adresse, weil sie eben außerhalb der Stadtmauern waren. Ne? Mhm.
Ja, ja, jetzt ist es natürlich auch wieder cool, dort zu wohnen.
Ja, als Freihaus gibt es nicht mehr.
Ja.
Vor dem Freihaus auf der Wiener Hauptstraßenseite war dann später der Naschmarkt, bevor er eben übersiedelt ist. Aber im Freihaus hat es gegeben dieses Komponierhäusl, wo der Schikaneder den Mozart hineingesetzt hat, damit er seine Zauberflöte fertig schreibt. Mhm.
Und dieses, die ja dann auf der anderen Seite des Wienflusses uraufgeführt worden ist, oder? Im Theater an der Wien?
Genau. Und dieses Komponierhäusl gibt es jetzt, wie du weißt.
In Salzburg.
Das ist in Salzburg, ja.
Yes. Schau, es gibt doch eine Verbindung zwischen Wien und Salzburg. Ja, immer. Außer uns, im Endeffekt.
Ja, immer gibt es, ja. Und es haben dort 1000 Menschen haben die gewohnt.
Da das urviel ist für die damalige Zeit, oder?
Viel, ja. Und interessanterweise sind die letzten Reste erst 1974 oder sowas abgerissen worden.
Wirklich? Ja, wow.
Oder vielleicht 64, also aber wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich möchte jetzt keine Jahreszahl sagen, weil, damit ich nicht einen Blödsinn sage. Aber ja, ich würde sagen, in den 70er Jahren ist es ja, also Anfang der 70er Jahre ist es erst fertig. Also komplett, es ist schon stückweise.
Und wo haben sich diese Menschen alle vergnügt, die dort gelebt haben? Sind die dann auch zum Beispiel ins Schikaneder-Kino gegangen oder sind die in eine der vielen Bars und Lokale dort gegangen oder was haben die so gemacht?
Naja, es wird schon Spelunken gegeben haben, nehme ich an. Aber die, wenn sie sich nicht betrinken haben wollen und Vergnügen, hat es ein kleines Theater dort gegeben. Mhm. Im Freihaus, das Freihaustheater, das war 15 mal 30 Meter, also nicht wirklich risikolos. Aber außerdem, glaube ich, hat es sogar eine Tanzschule dort gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und Musik soll es gegeben und eben dieses Theater, das dann alles irgendwie untergegangen ist damit.
Aber hat es noch andere Theater oder gibt es eigentlich noch andere Theater im Vierten?
Ja. Es gibt noch das Theater Akzent, in der Nähe des Theresianums.
Wo die Rothschilds, auf den ehemaligen Rothschild, am oberen Rothschild-Palais quasi.
Ja, das Arbeiterkammerzentrum, nicht? Akzent. Mhm. Und das also eben von der Arbeiterkammer ins Leben gerufen worden ist. Und dann gibt es jetzt noch die Freie Bühne Wieden. Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob die nicht vielleicht, wo die Topsy Küppers angefangen hat, falls der Dino was sagt.
Ja, die hat immer so eine auftopierte blonde Frisur gehabt, das glaube ich.
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, die hat so schlanke rote Haare gehabt und ist bei, wenn du dich erinnerst, bei der 160-Jahresfeier von der Concordia war es dabei, habe mich gewundert, weil die muss über 90 sein. Das war die Frau von Georg Kreisler.
Ah ja, die ist cool. Ja, okay. Mhm.
Und die hat diese Freie Bühne Wieden gegründet und die ist eben eines der Theater, die dort ist. Mhm. Und die dort sind. Und dann ist ganz wichtig, oder wichtig, aber heute war, kann ich mich noch gut erinnern, da war an der Ecke Favoritenstraßen, Paulanergasse, jetzt ist irgend so ein gesichtsloser Gemeindebau dort. Vis-à-vis übrigens vom Palais Erzherzog Karl Ludwig oder Palais Koblenz, mhm, wie du es auch nennen willst.
Ist das das Rote Kreuzgebäude? Nein,
da war. Da, ja, ist ein Rotes Kreuz drin.
Das nein, das Rote Kreuzzentrale, Blutspendezentrale ist dort.
Nein, die ist auf der Wiener Hauptstraße.
Ach so, und wir reden jetzt von der Paulanergasse, Ecke?
Favoritenstraße.
Ach so, das ist weiter unten, okay, ja, sorry. Mhm.
Wir waren, und dort war das Johann Strauß Theater und das ist dann geworden das Theater Scala.
Aha.
Es war so ein rundes, großes, rundes, sehr bemerkenswertes Gebäude. Und an das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Obwohl ich nicht glaube, dass wir jemals drinnen waren, aber meine Urgroßeltern haben dort gewohnt in der Nähe. Weil der Urgroßvater hat ein Friseurgeschäft, genau wie die Mutter, das es im Übrigen heute noch gibt, interessanterweise.
Wirklich?
Ja, mit einem anderen Besitzer natürlich. natürlich. Und,
das wäre total cool, dein Urgroßvater, wenn der jetzt noch Haare schneiden könnte.
Das wäre so. Der hat angeblich sogar am Hof, am Kaiserhof, Haare, also frisiert, aber das weiß ich, sind so Gerüchte, weißt du, da hat es geheißen, die Urgroßmutter hat ein Verhältnis mit einem Adeligen gehabt und meine Großmutter mütterlicherseits ist eben die uneheliche Tochter von einem Adeligen, aber egal, das gehört nicht zum Theater.
Interessant, es ist eine Theatergeschichte auf jeden Fall.
Eine Theatergeschichte.
Vielleicht ein Drama, vielleicht eine Liebesgeschichte, vielleicht eine Tragödie.
Ja, möglich. Meine Großmutter, zu der wir Oma mal gesagt haben, weil
sie so nobel war?
Die war nobler. Die war aber eine sehr schöne Frau. Und die könnte man durchaus vorstellen. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Und dieses Theater Scala war in der russischen Zone, mhm, und war von den Russen natürlich klarerweise beeinflusst. Mhm. Und die
das heißt Ballett oder
Tschechow? Nein, die haben Bert Brecht gespielt. Als
ach,
einzige, als einzige cool. Bühne Wiens, weil der Brecht war ja geächtet.
Ja.
Er hat ja cool. Eine ganz starke Lobby sozusagen gegeben, die gegen ihn gearbeitet hat. Ne? Das war also der Thorberg, mhm, der Hans Weigel.
Ja, ist halt voll der andere Stil als der Wiener Stil, der Berliner Stil.
Ja, aber der Brecht war ja, hat es ja einen großen Skandal gegeben, weil der Bert Brecht ist von den Nazis ausgebürgert worden. Mhm. Und ist dann in den 50er Jahren auf Einfluss von Gottfried von Einem, der Präsident von den Salzburger Festspielen war, hat ihm die Salzburger Landesregierung die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen.
Echt? Coole
der Einem
Geschichte.
Hat dann zurücktreten müssen als Präsident, weil er so angefeindet worden ist. Und dort in dieser Theater Scala hat man in Brecht als einzige Bühne in Wien gespielt und da hat
gespielt, wow.
Da hat gespielt der Karl Barilla, dann der Otto Tausig, die Hortense Raki, das war die Frau von Karl Barilla. Und die sind, wie die Russen dann abgezogen sind, eigentlich alle nach Ostdeutschland gegangen. Und haben da, also bei der Helene Weigel haben die gespielt und so weiter. Also das war
sehr interessant.
Kommunistisches Theater. Und ich glaube nicht, dass ich dort, dass wir, weil das ist, glaube ich, abgerissen worden, 57 oder so. Und das kann man nicht vorstellen, dass wir drinnen waren. Aber es ist mir wirklich, steht mir vor Augen, aber wahrscheinlich, wenn man
da. Das ist ja voll interessant. Das möchte ich mal, werde ich sofort recherchieren, wie das ausgeschaut hat. Ein rundes Theater, in dem Brecht gespielt wurde, im 4. Bezirk. Das finde ich echt sehr bemerkenswert.
Ja, genau.
Wow.
Und vis-à-vis, wenn ich das noch, weiß nicht, ich glaube, eh schon abschließend sagen kann, war, wo jetzt die technische, der Gebäude der Technischen Universität ist, war das Gusshaus.
Was war das?
Das Gusshaus war, also wie gesagt, auf der rechten Seite von der Gusshausstraße am Anfang, da haben wir ursprünglich Kanonen gegossen und dann ist es die Kunstgießerei geworden. Hm. Und da hat der Dominik Fernkorn zum Beispiel hat dort.
Make Art, not War.
könnte man so sagen. Und der Fernkorn hat er dann doch martialisch gegossen, nämlich den Erzherzog Karl und den Prinz Eugen, die jetzt am Heldenplatz stehen.
Am Heldenplatz. Ah, das war diese Geschichte mit dem, wie die auf, nur so auf zwei Füßen stehen, oder? Die Pferde.
Der Karl, ja, der Eugen nicht, der Karl.
Aber der Karl.
Sitzt sie am Schwanz ab auch. Also der hat eine solide Basis. Ja, und dann, wie das Gusshaus geschlossen.
Wann war das ungefähr?
Das war zweites Drittel, ja, zweites Drittel 19. Jahrhundert.
Also Mitte 19. Jahrhundert.
Ja, ja. Und dann ist, der Fernkorn ist ja geistesgegangen geworden, oder man kann sagen, der ist narrisch geworden, sagt meine Großmutter. Und ist dann noch ins Obersteiner Sanatorium gekommen. Und das Atelier hat übernommen der Hans Mackert.
Weil der Freund Mackert.
Groß genug, um eben seine Riesenbilder, die hat man, glaube ich, rauf und runter ziehen können über ein Stockwerk.
Wow.
Und da muss ich sagen, traurigerweise, in den 1970er Jahren, kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, waren riesige Debatten, ob man das abreißen soll oder nicht.
Und man hat es dann abgerissen offensichtlich?
Das war noch die Zeit, wo sie halt die Modernisierer sozusagen durchgesetzt haben.
Schade, das wäre sicher ein interessantes Gebäude gewesen. Der hat sicher auch große Fenster gehabt und so und war Licht durchflutet oder sowas.
Nehme ich an, und dort sind, der Markert hat dort Feste gefeiert. Du kannst dir vorstellen, es hätte dich geschüttelt mit Blut. Naja, du mit deinem, magst es nicht so üppig.
Ich mag es nicht so üppig.
Du sagst ja immer, den Mackert magst du nicht, weil er dazu...
er ist mal zu historistisch, aber eine üppige Party würde ich schon feiern, sagen wir mal so.
Ja, dort war Plüsch und Federn und was weiß denn. Also schau da mal Bilder an im Internet.
Also, das klingt nach einem guten Fest.
Es klingt schon orgiastisch.
Würde ich probieren. Also ich würde es mir zumindest mal anschauen.
Ja, man muss alles probieren.
Genau. Das ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne...
Die Tour de Force durch den vierten Bezirk.
Vierten Bezirk finde ich interessant. Haben wir nämlich so noch nie gestriffen eigentlich wirklich und echt wieder viel Neues gelernt. Werde ich mal rumstreifen und mich auf die Spuren begeben von all diesen Dingen. Voll interessant. Ja, liebe Fritzi, in diesem Sinne freue ich mich schon auf diese ganzen Kommentare und Anmerkungen, die wir von unseren Hörerinnen und Hörern kriegen, oder?
Das wird sehr interessant.
Wird sehr interessant. Ich freue mich auch darauf, dass jetzt bald der Frühling kommt. Bald kommt der 8. März, werden wir wieder ein Special machen. Ihr werdet sehen. Und
wir können spazieren gehen, zum Beispiel zur Nussdorfer Wehr, dort ist die Schemmerlbrücke. Und nämlich der Schemmerl war der Erbauer von der Technischen Universität.
Ah, ja, ein Frühlingsspaziergang. Schemmerl. Ja, ich werde ich... Schemmerl. Mal. Ja, wie auch immer, raus an die frische Luft, Frühlingsluft schnuppern, und ich wünsche dir einen schönen Tag und euch auch und sage Servus Fritzi.
Servus Edith.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.